Gerade im Wärmebereich und im Verkehr ist Deutschland besonders schlecht. Und da kann natürlich die Bevölkerung mithelfen. Aber ich halte gar nicht so viel davon, dass der Einzelne jetzt auf die Idee kommen muss, da mitzuziehen. Da sehe ich schon wirklich auch die Politik in der Pflicht, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die nachhaltigere Entscheidung, die kostengünstigere ist, die einfachere ist. Es muss einfach erleichtert werden, sich nachhaltig zu verhalten.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt machen, der Energiewende-Podcast von E.ON. Mein Name ist Rona van der Zander und ich unterhalte mich heute mit meinem Co-Host Leif Erichsen und unserem Gast Dr. Anna-Katharina Meyer über das Thema: Wo steht Deutschland bei der Energiewende im internationalen Vergleich? Anna-Katharina Meyer ist Mitglied des Club of Rome Deutschland und Energieexpertin. Sie hat unter anderem die Bundesregierung und das Umweltministerium NRW zu Themen wie Energieeffizienz und Klimaschutz beraten. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Anna.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Anna-Katharina Meyer. Wenn wir in Deutschland auf die Energiewende schauen, nehmen wir häufig eine nationale Perspektive ein und sind damit schon ganz gut beschäftigt. Die Energiewende ist jedoch ein Transformationsprozess, der nicht nur Deutschland betrifft, sondern auch ein globales Thema ist. Wir wollen heute deshalb einen Blick über den Tellerrand werfen und diskutieren. Was können wir uns von anderen Ländern abschauen? Und umgekehrt, wo ist Deutschland für andere Länder ein gutes Beispiel? Ich freue mich sehr auf das Gespräch, liebe Anna.
Ja, und bevor wir so richtig reinstarten, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich natürlich noch etwas besser kennenlernen in unserer kurzen Fragesession Feuer frei. Ich stelle dir jetzt also drei Fragen, liebe Anna. Bitte antworte so kurz wie möglich. Frage Nummer 1: Wer bist du und was ist dein Beruf?
Ich bin Anna, ich bin Kölnerin und ich bin Gründerin von Finding Sustainia. Mit Finding Sustainia unterstützen wir Nachhaltigkeitsverantwortliche in Organisationen dabei, in ihrer Rolle effektiver und besser, zufriedener und resilienter zu werden.
Ja, super spannende Einblicke und da habe ich direkt schon ganz, ganz viele Nachfragen. Aber wir machen erstmal weiter mit Frage 2. Was ist wichtig in deinem Beruf?
Es ist total wichtig zu verstehen, dass die Menschen, die Veränderungen in ihren Organisationen erreichen möchten, zum einen mit strukturellen Barrieren zu kämpfen haben und zum anderen mit inneren Barrieren. Und Finding Sustainia hat das erkannt oder ich habe das mit meiner Mitgründerin erkannt und da versuchen wir eben zweigleisig zu fahren und strukturelle Barrieren in Organisationen aufzubrechen, aber auch innere Barrieren.
Sehr spannend. Letzte Frage, Nummer 3, Thema Energiewende. Was sind die ersten 3 Begriffe, die dir dazu einfallen?
Ja, ich habe den Podcast jetzt schon ein bisschen gehört und es fielen schon viele gute Begriffe. Und was sind jetzt meine 3? Ich habe mir überlegt, hart, aber fair. Ich glaube, wir werden da gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was ich damit meine.
Super gut. Und auch auf die anderen Themen, die du gerade schon angeschnitten hast in deiner Intro, da sind ja auch ganz, ganz viele spannende Punkte, auf die wir gleich im Verlauf noch kommen werden. Und damit wollen wir richtig loslegen und erstmal auf Deutschland gucken, bevor wir ein bisschen tiefer in all das, was du gerade auch schon in der Intro angesprochen hast, reingehen. Wir wollen ja starten heute mit Deutschland im internationalen Vergleich. Was ist eigentlich los bei uns? Wie schlagen wir uns? Wie ist es so im Vergleich mit den anderen? Und warum? Gucken wir also erstmal auf Deutschland, Anna. Wie würdest du den aktuellen Stand der Energiewende in diesem Land bewerten? Was läuft gut und wo haben wir Aufholbedarf?
Ja, also ich verfolge das jetzt ungefähr seit 15 Jahren sehr intensiv und es schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen könnte ich jetzt sagen, endlich haben wir einen beschlossenen Kohleausstieg 2030. Endlich haben wir ein Ziel, klimaneutral zu werden 2045. Wir haben in diesem ersten Halbjahr 2024 57% des Stromverbrauchs durch erneuerbare Quellen gedeckt. Und das ist alles wahnsinnig toll. Und damals, als wir angefangen haben, waren das so Dinge, da haben wir echt von geträumt und haben gedacht, Mensch, wenn sowas mal möglich sein würde. Aber gut, wir sind jetzt weiter und es gibt andere Länder, zum Beispiel auch große Länder in Europa, wenn man sich jetzt mal nur die großen Länder anguckt. Zum Beispiel Spanien liegt schon vor uns im Vergleich, wie viel erneuerbare Energien im Netz sind. Und wir haben einfach auch noch richtig viel zu tun. Also wir müssen weiter ausbauen, also erneuerbare ausbauen. Wir müssen Netze ausbauen. Speicherkapazitäten sind super wichtig. Und das alles schneller noch als bisher. Also wenn wir wirklich ein stabiles, dezentrales, nachhaltiges Energiesystem schaffen wollen und unsere Klimaziele erreichen, dann sind wir aktuell noch ein bisschen zu langsam.
Ja, aber ich kann das ja mal kurz zusammenfassen. Also gute Punkte, 15 Jahre bist du dabei. Wir haben politische Rahmenbedingungen geschafft, Ziele gesetzt, 57% Erneuerbare erreicht. Und du hast auch angesprochen, dass es natürlich noch viel zu tun gibt. Weiter ausbauen, schneller ausbauen. Thema Netze hatten wir hier auch schon immer wieder natürlich als Thema. Was gibt's noch? Gibt's noch so ein paar Schlagworte, wo du sagst, das ist gut und das läuft noch nicht?
Vielleicht noch mal ganz kurz, wo kommen wir eigentlich her? Also damals, als ich so angefangen habe und erneuerbare Energien studiert habe, da hieß es ganz oft, das ist irgendwie alles technisch gar nicht möglich mit diesen fluktuierenden Erneuerbaren und so. Dann hatten wir das so einigermaßen technisch gelöst und dann war die nächste große Welle, das ist eigentlich alles viel zu teuer. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, die, die sich immer noch wehren, die sagen, es geht zu schnell. Und da hat die Bundesregierung schon einiges getan, um dem was entgegenzusetzen, aber auch noch nicht genug. Also es sind Genehmigungsprozesse erleichtert worden. Es wurde, wie wir alle wissen, im Bereich Gebäudewärme einiges versucht. Aber das sind auch so die Bereiche, wo es immer noch hakt. Im Verkehr hängen wir ganz hinterher. Und ja, also das ist herausfordernd. Und was auch ein wirklich großes Thema ist in Deutschland, in so einem dicht besiedelten Land, ist, dass es so viele Konfliktlinien gibt. Also zum Beispiel, ich war lange im Umweltministerium NRW. Im Bereich Wasserkraft gibt es die, die den Ausbau unterstützen. Das sind ja schon irgendwie die Grünen. Aber dann gibt es andere Grüne, die sind die Naturschützer, die wirklich auch einen Blick mehr auf die Fische, auf Langdistanzwanderfische haben. Es gibt Angler, es gibt krasse europäische Regulatorik, also Wasserrahmenrichtlinie und so. Also da gibt's einfach Zielkonflikte. Bei der Windkraft sind's Anwohner, Vogelschützer. Aber um diesen Ausbau zu schaffen, müssen wir auch über Wind im Wald reden. Das sind alles Zielkonflikte, Kosten, über die wir uns als Gesamtgesellschaft austauschen müssen. PV auf denkmalgeschützten Häusern, da geht die Bevölkerung an die Decke. Aber sowas muss diskutiert werden. Aber mit so einem Gesetz wie Wind an Land mit dem Ziel 2032 2% der Fläche bundesweit für Windenergie auch auszuweisen, ja, da kann sich jeder vorstellen, da muss man sich auch an den Anblick eines Windrads gewöhnen.
Du hast ja schon die Spanier angesprochen, dass dort der Anteil der Erneuerbaren höher ist als in Deutschland. Ein gutes Beispiel, kann man sich dran orientieren. Wir wollen ja insgesamt mit dir den Blick über die Grenzen hinaus werfen. Was machen denn andere Länder in Europa besser als wir und welche Länder sind das?
Ja, also man kann einzelne Länder für einzelne Initiativen loben, würde ich sagen, und da auch hingucken. Also in NRW, meine Kolleginnen fahren da auch schon seit Ewigkeiten zum Beispiel mit Delegationen aus Deutschland nach Dänemark. Dänemark ist absoluter Vorreiter im Bereich Wärmeenergie, Fernwärmenetze. Norwegen ist erstmal aufgrund geografischer Bedingungen ganz stark im Bereich Wasserkraft. Die haben aber jetzt auch 90% der Neuzulassung von Autos im Bereich Elektromobilität. 90%. Ja, das sind zwei spannende Länder, auf die wir immer wieder schielen sollten, würde ich sagen. Gerade Dänemark, flächendeckende Fernwärmelösungen. Bis 29 wollen die schon vollständig aus fossilen Brennstoffen raus. Also da können wir uns einfach Beispiel dran nehmen, würde ich sagen. Natürlich ist in Deutschland als jetzt so einem großen Land das nicht ganz so einfach wie in Norwegen und Dänemark. Aber man kann einzelne Dinge natürlich lernen und kopieren. Österreich und Portugal haben einfach schon einen riesen Anteil an erneuerbaren Energien im Stromnetz, beide über 80%. Und so im Bereich Regulatorik würde ich sagen, Italien, Großbritannien, die sind beide ganz gut so, wenn es um Smart Meter, also intelligente Stromzähler geht, um Effizienzsteigerung und schaffen damit halt viel mehr Flexibilität auch im Markt. Schweden nutzt viel Wasserkraft und Biomasse, Niederlande decken schon 40% ihres Bedarfs mit Offshore-Wind. Also man sieht ein bisschen, diese geografischen Vorteile werden genutzt, aber auch regulatorische Maßnahmen sind in manchen Ländern einfach schon ein bisschen besser als in Deutschland.
Du hast jetzt sehr klar anhand der Länderbeispiele auch genannt, wo diese Länder führend werden. Fernwärme Dänemark, Wasserkraft, E-Mobilität in Norwegen. Was ist denn am Ende das zentrale Kriterium, was über den Erfolg bei einer Energie oder bei der Umsetzung der Energiewende ausmacht?
Das Zentrale, also das Wort zentral, das gibt's schon gar nicht mehr, wenn es um die Energiewende geht. Alles ist dezentral und ich würde auch sagen, die Lösungswege und die einzelnen Puzzlestücke und Komponenten sind so ausdifferenziert, dass ich gar nicht von irgendwas Zentralem sprechen möchte. Aber was schon so ist, ist, dass man mit einer ordentlichen, stringenten und mit belastbaren politischen Rahmenbedingungen ganz viel erreichen kann. Und da haben wir auch in Deutschland gute Arbeit gemacht in der Vergangenheit. Aktuell lief auch einiges schief und das ganze Thema Planungssicherheit, da habe ich viel Kritik. Unternehmen müssen einfach investieren, Privatpersonen müssen investieren und investieren kann man eben nur mit Planungssicherheit. Aber was wir gut gemacht haben, zum Beispiel Einführung des Erneuerbaren Energiengesetzes damals. Es gibt so Ökonomieprofessoren, ich nenne jetzt keine Namen, aber die kommen zum Beispiel aus München, die immer so sagen, ach ja, Deutschland alleine kann überhaupt nichts reißen. Wir sind viel zu unbedeutend, viel zu klein. Aber indem wir dieses Konstrukt geschaffen haben damals, vor Einspeisevorrang von Erneuerbaren zum Beispiel, da haben wir schon die Energiewende richtig gut mit angestoßen und es wurde auch richtig gerne und oft kopiert, weil das ist so eine Signalwirkung, die kann auch von einem kleinen Land ausgehen und so unbedeutend sind wir in Deutschland dann auch doch nicht.
Du hast schon aufgezeigt, welche Länder Vorreiter sind und wir wollen jetzt im europäischen Rahmen hier auch denken. Hast ein paar schöne Beispiele genannt, ja auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Gibt es denn auch europäische Partner, wo man sagt, die haben noch Aufholbedarf, da sollte man noch mal ein bisschen mehr die mitnehmen und wie vielleicht auch?
Also grundsätzlich gibt es ja alle möglichen Gremien und Foren, um alle mit an Bord zu holen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt Aufgabe von Deutschland ist, einzelne Länder besonders zu drängen. Wichtig ist wirklich Signalwirkung zu zeigen, dass sogar ein Industrieland wie Deutschland das so hinbekommt und damit auch so eine Beispielfunktion übernehmen und Mechanismen wie zum Beispiel den europäischen Energiemarkt, CO2-Handel und so, also das, was wirklich nur zusammen geht, das auch wirklich stärken. Also ohne den europäischen Energiemarkt, wir hätten überhaupt nicht die Flexibilität, die wir aktuell haben. Wir wären überhaupt nicht so handlungsfähig und könnten überhaupt nicht so viel Kohle und Atomkraft und so weiter abschalten. Wir sind da schon sehr auch angewiesen auf unsere Nachbarländer. Und ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen, dass da keiner wirklich ganz alleine gestalten kann.
Aber siehst du denn Parallelen zwischen den Kulturen in den unterschiedlichen Ländern und der Herangehensweise an die Energiewende? Also beispielsweise Deutschland, wir machen es besonders gründlich.
Ja, also man sagt das so und es ist auch so. Also zum Beispiel das Thema Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie. Ich würde schon sagen, Deutschland macht das schon besonders gründlich. Und dadurch werden wir natürlich manchmal auch langsamer. Wir hören auch viele Belange der Bürgerinnen und Bürger, so im Sinne von, es gibt hier eine Bürgerinitiative gegen Windpark A und da eine Bürgerinitiative gegen Photovoltaik auf diesem denkmalgeschützten Haus und so. Also das ist sicherlich in Deutschland ein bisschen ausgeprägter und bremst uns auch. Dann sind die skandinavischen Länder, so sagt man oder so zeigen Studien, auch an sich ein bisschen klimasensibler, unterstützen auch deswegen die Energiewende stärker. Ja, also ein bisschen ist kulturell, denke ich, auch relevant. Aber am Ende geht es, glaube ich, auch um ganz, ganz normale, klassische Bedürfnisse jedes Menschen. Man möchte, dass Veränderungen zu was Besserem führen. Und deswegen habe ich eben gesagt, hart, aber fair. Also auf uns kommen so viele Herausforderungen zu. Das ist hart, aber wichtig ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass die Energiewende unser Leben besser macht. Also es können Einzelne viel mehr profitieren, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und es kann der ländliche Raum profitieren, nochmal anders als Städte profitieren können, nochmal anders als Mieter profitieren können. Aber grundsätzlich können wirklich viele profitieren und das muss vielmehr auch im politischen Narrativ so nach vorne gebracht werden, denke ich. Und das wird in jedem Land funktionieren. Also wenn du selbst beteiligt bist an den Einnahmen des Windparks, auf den du die ganze Zeit gucken musst, dann sieht er auf einmal gar nicht mehr ganz so scheußlich aus.
Super wichtiges Thema und da wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen genauer jetzt auch reingucken. Wir können, glaube ich, bis hierhin mal festhalten, es ist viel passiert, es ist viel Gutes passiert. Gerade auch nochmal deine Perspektive aus 15 Jahren intensiver Arbeit in dieser Branche. Finde auch spannend, wie du gesagt hast, technisch nicht möglich, jetzt ist es möglich, zu teuer, jetzt ist es möglich. Also was müssen wir jetzt noch so aus dem Weg räumen an Hindernissen? Und vieles hat sich schon getan. Gleichzeitig gibt es natürlich noch vieles zu tun, aber ja eben auch schön zu sehen in unserem europäischen Verband, dass es eben unterschiedliche Stärken gibt, die auch unterschiedlich genutzt werden, die uns aber am Ende eben hoffentlich alle zusammen weiterbringen.
Genau.
Um weiterzukommen, brauchen wir aber natürlich diese Akzeptanz. Und da hast du gerade schon ein bisschen drauf geschaut, was gibt es für Möglichkeiten? Vielleicht können wir da dieses Windpark-Beispiel, gerade war ja schon so konkret. Wir sehen ja gerade in Deutschland, ich glaube, das kann man schon sagen, dass die Akzeptanz schwindet. Die letzten Jahre waren herausfordernd. Dinge sind teurer geworden. Das ist natürlich auch schwierig. Was würdest du sagen, wie können wir die Akzeptanz steigern? Auch an ganz konkreten Beispielen. Also du hast ja gerade schon politische Kommunikation natürlich angesprochen, aber du hast auch den Windpark angesprochen. Was sind so Ideen, die wir nach vorne bringen können, um die Akzeptanz für dieses riesige transformatorische Projekt in der Bevölkerung auch wieder zu steigern?
Ja, das ist die Frage überhaupt, die haben wir uns in der Deutschen Gesellschaft Club of Rome auch ja bei der letzten Jahrestagung ganz intensiv gestellt und haben da auch mit Neurowissenschaftlerinnen und so weiter gesprochen. Und es ist ja ziemlich klar, also was uns völlig klar ist, ist, dass es nicht ausreicht, wissenschaftliche Erkenntnisse zu teilen, irgendwelche Datensätze, irgendwelche Szenarien auf den Tisch zu legen. Das reicht einfach nicht. Das kommt in den Köpfen der einzelnen Menschen nicht ausreichend an, um Gewohnheiten zu verändern oder um Entscheidungen mitzutragen, die vielleicht erstmal ja auch etwas unbequem sind. Und ich kenne auch zu viele hochintelligente Menschen, die hemmungslos fliegen. Also da gibt es auf jeden Fall diesen, wir sagen, Knowledge-Action-Gap. Und um den zu schließen, müssen wir anders darüber sprechen, ja, was uns das Ganze bringt und wie sich ein Leben anfühlen könnte mit einer gelingenden Energiewende. Also wenn wir wirklich sehen, das ist jetzt dezentral, wir sind viel unabhängiger, es wird langfristig auch günstiger und das fühlt sich einfach gut an, dieser Blick in die Zukunft, das ist so wichtig. Und da ist Fairness natürlich die absolute Basis, deswegen mein hart, aber fair. Wenn man das Gefühl hat, man wird irgendwie ja sozial nicht mitgenommen oder hat keine Möglichkeit zu profitieren, dann wird es schwierig.
Hast du 2, 3 vielleicht ganz konkrete Ideen? Also ich fand das Windpark-Beispiel gerade schon sehr schön, weil das ist natürlich was, ne? Wenn ich da drauf gucke und ich kann mitmachen oder wir kennen es, wir haben es hier natürlich auch schon öfter diskutiert mit der Solaranlage, ja, wenn ich auf einmal sehe, wie das funktioniert und was ich auch einfach davon für Nutzen habe. Gibt es noch andere Ideen? Weil das ist ja schon noch immer noch sehr hypothetisch, also auch zu sagen, ne, das wird dann schön und die Stadt wird ohne Autos auch schöner, aber das zu fühlen, also es ist ja auch immer so ein bisschen, wie können wir das wirklich greifbar machen, ja, oder auch erlebbar machen tatsächlich.
Ja, also eigentlich hast du schon super gesagt, diese Bilder müssen entstehen und gezeichnet werden und es sollte auch wirklich möglich sein, finanziell zu profitieren. Und da wird es richtig viele Entwicklungen geben, die da auch hingehen. Also zum Beispiel, so ein Stichwort ist bidirektionales Laden. Wenn du zum Beispiel ein Elektroauto hast und das ist gut verknüpft und gut integriert in ein größeres Steuerungssystem, nenne ich das jetzt mal, so dass deine Batterie im Auto, wenn du sie gerade nicht nutzt, genutzt werden kann, um als Energiespeicher für fluktuierende Energie genutzt zu werden. Dann kannst du vielleicht finanziell davon profitieren, dass du dieses Auto besitzt und geladen hast. Wir sprechen da auch viel von flexiblen Stromtarifen, die jetzt immer mehr kommen und immer wichtiger werden. Da wird es dann auch ganz klar sein, wann ist es preiswert, meine Wäsche zu waschen, wann ist es nicht preiswert. Ich selbst habe jetzt schon so ein recht vertecktes Haus, würde ich sagen, wo ich sehen kann, so sind hier die Verbräuche, das speisen wir ein, jetzt wäre dies oder jenes geboten und so. Das ist natürlich im Moment noch so ein bisschen Pioniercharakter. Also das machen die, die da Bock drauf haben, die gerne sich mit ihrer App da hinsetzen und ihr Smart Home genießen. Das wird aber viel flächendeckender kommen. Ja, ich glaube, das wird, dadurch werden wir einfach die Energiewende auch nochmal besser verstehen und können dann von preiswerteren Tarifen auch profitieren, dann, wenn der Strom eben gerade besonders gut verfügbar ist.
Du hattest gerade eben ja schon den europäischen Verbund angesprochen, sprich, dass wir den europäischen Energiemarkt haben, dass es dadurch auch zu positiven Effekten kommt, vielleicht auch als Teilchenbeschleuniger für eine europaweite positive Entwicklung der Energiewende. Welche Rolle spielt denn die europäische Politik in deinen Augen? Also welcher Rahmen ist gesetzt und wo muss man kurzfristig, mittelfristig, wo muss die Europäische Union an die Rahmenbedingungen ran, um ganzheitlich das Ganze voranzubringen?
Ja, also der Energiemarkt, würde ich sagen, funktioniert schon so. Also es gab da jetzt im Sommer kleine Ausfälle, in denen dann quasi der Strom kurzfristig unbezahlbar wurde. Aber das wird grundsätzlich, würde ich sagen, mit dem guten und super komplexen System, was wir schon haben mit Terminmarkt und so weiter, ausgeglichen. Wo ich einfach mehr erwarte von Seiten der EU ist, im Bereich dieser Planungssicherheit, also was kommt wann, worauf können wir uns einstellen mit unseren Investitionen als große Firma, als Mittelständler, aber auch als Privatperson. Und einfach diese Planungssicherheit, die fehlt mir oft noch. Da wird zu oft was angekündigt, was dann wieder doch nicht kommt oder eine Vorgabe dann zeitlich wieder nach hinten geschoben und auch sehr stark bürokratisiert. Das ist, ich denke, für alle Firmen echt ein Killer aktuell. Wie viel an neuer Regulatorik entsteht, ohne dass alte Zöpfe abgeschnitten werden, so. Also da könnte die EU auf jeden Fall nochmal nachbessern.
Also wir können festhalten, Thema Akzeptanz, ein ganz, ganz großes Thema und auch ein ganz herausforderndes Thema. Auch spannend zu hören, dass ihr euch da im Club of Rome schon so intensiv mit auseinandergesetzt habt und ja auch ein paar interessante Ideen. Ich glaube, Bezahlbarkeit und natürlich auch Thema Smart Meter, das ist ja was, was immer wieder aufkommt und wo wir immer wieder drauf gucken, was auch unbedingt kommen muss, um zu partizipieren und das auch nochmal greifbarer zu machen. Politische Rahmenbedingungen, Planungssicherheit, das Schlagwort hast du ein paar Mal angesprochen und gleichzeitig natürlich insbesondere sicherlich auch in Deutschland der Bürokratieabbau, dass es einfacher wird und man eben auch sicherer wird, was man tun kann und was kommt. Lass uns doch noch, bevor wir dann noch mal aus Europa rausgucken, ein letztes Mal ganz konkret auf die Energiewende blicken. Wir haben jetzt unterschiedlichste Aspekte angeschnitten und schon diskutiert. Was würdest du denn sagen, was ist der größte Beitrag für das Gelingen dieses Transformationsprozesses? Was können wir tun? Also Wärmesektor, Mobilität, Stromversorgung, wo würdest du sagen, da ist der größte Hebel und da sollten wir vielleicht auch jeder Einzelne von uns noch mal genauer drauf gucken.
Also ich habe ja gesagt, gerade im Wärmebereich und im Verkehr ist Deutschland besonders schlecht. Und da kann natürlich die Bevölkerung mithelfen. Aber ich halte gar nicht so viel davon, dass der Einzelne jetzt auf die Idee kommen muss, da mitzuziehen. Da sehe ich schon wirklich auch die Politik in der Pflicht, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die nachhaltigere Entscheidung, die kostengünstigere ist, die einfachere ist, es muss einfach erleichtert werden, sich nachhaltig zu verhalten. Und wir haben jetzt ja gesehen beim Gebäudeenergiegesetz, dass ist an sich ja ein super Vorstoß gewesen aus der Politik, zu sagen, gut, wir sind da schlecht im Bereich Gebäude, wir müssen da was machen. die Agora Energiewende, da auch damals noch mit Patrick Greichen, hat da richtig gute Szenarien entwickelt. Die sind 1A, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Und dann haben die das einfach komplett so aufgeschrieben als Gesetz und Punkt. Die haben sich einfach keine Gedanken darüber gemacht, wie federn wir das sozial ab? Was ist das Narrativ dahinter, um alle mitzunehmen, um zu zeigen, warum das überhaupt alles so notwendig und so gut ist? Das ist gut, das ist keine Frage, aber es war einfach wirklich schlecht kommuniziert und wir haben 3/4 der Heizungen in Deutschland, die noch fossile Brennstoffe nutzen. Also da muss was passieren. Da können Einzelpersonen alle mithelfen, aber ich denke auch, man kann da nochmal den Einzelnen besser abholen.
Also würdest du sagen, das war vor allen Dingen ein Kommunikationsfail und inhaltlich eigentlich gut?
Genau, Kommunikationsfail und auch dieser Sozialcheck hat gefehlt. Also es war nicht nur Kommunikation, es war auch, dass ein Schritt gefehlt hat. Ich kann das Buch, was wir vom Club of Rome vor kurzem veröffentlicht haben, sehr empfehlen, Earth for All Deutschland. Da geht es auch um Möglichkeiten, wie wir uns als Deutschland in verschiedenen Bereichen besser und nachhaltiger aufstellen. Und da geht es immer darum, die ökologische Nachhaltigkeit mit der sozialen zusammenzubringen. Das geht nicht auseinander. Also wir kommen keinen Meter weiter, wenn wir das Ganze nicht sozial abfedern. Und ja, ich meine, das war auch beim Gebäudeenergiegesetz nicht optimal durchdacht.
Wir haben auf Deutschland geguckt, wir haben auf Europa geguckt, auf Akzeptanz und auch nochmal konkret, was so gelaufen ist, beziehungsweise was noch laufen sollte. Lass uns doch noch einmal den Blick weiten und auch noch mal über andere Weltregionen sprechen.
Genau, Rona. Die Frage an Anna ist natürlich, wie weit ist die Energiewende in der Welt vorangeschritten? Wir wissen, in China werden ungeheure Kraftwerkskapazitäten dazugebaut, aber auch noch vielfach basierend auf der Kohleverstromung. Gibt es denn Unterschiede zwischen den Weltregionen, was gut und wo es gut läuft? Was ist da dein Eindruck?
Also es gibt immer noch viel Kohleverstromung in China, das ist richtig. Ich habe auch eine Weile für die deutsche Bundesregierung in der krassesten Kohleregion Chinas gearbeitet, Taiyuan, an so einem Kokereisektor-Reformprojekt. China ist noch stark abhängig von Kohle. Aber da passiert auch ganz, ganz viel in die andere Richtung. Also auch an China können wir uns teilweise schon orientieren, wie da erneuerbare Energien ausgebaut werden und auch mit welcher politischen Stringenz. Die UN-Klimakonferenz hat das Ziel formuliert, weltweit die Kapazitäten von erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen. Das heißt, es müssen da alle mitziehen. Und ich sehe auf jeden Fall auch in China und auch USA, Länder, die eigentlich oft kritisiert werden, dass da trotzdem ganz, ganz viel passiert. Und also China ist aktuell der größte Produzent erneuerbarer Energien. Die haben, also ich glaube, etwas mehr als 25%, ich weiß jetzt nicht genau, ob 26 oder 27, aber auf jeden Fall in dem Dreh der gesamten erneuerbaren Energien global kommt schon aus China. Und da wird auf jeden Fall auch richtig viel entwickelt. Wie kriegen wir die Photovoltaik noch günstiger? Da wird natürlich auch viel subventioniert. Das ist für uns auch ein ziemlich großes Problem. Aber dadurch wird die ganze Bezahlbarkeit insgesamt schon auch verbessert. Also durch diesen krassen Druck, der zum Beispiel aus China kommt.
Wenn es um die Umsetzung der Energiewende geht, frage ich natürlich, wer macht es besser? China, USA, Europa?
Also ich finde, wir machen das in Europa schon ganz gut.
Das ist doch mal ein positives Wort.
Genau. Und also auch in den USA mit dem Inflation Reduction Act. Das sind starke nationale Instrumente, also China und USA setzen wirklich starke nationale Instrumente ein, um ihre Industrien zu stärken, die subventionieren. Ich glaube nicht, dass das ein Gebot ist, an dem wir uns orientieren sollten. Ich sehe zwar auch Firmen, die alle immer danach rufen, so, wir brauchen ein Level Playing Field, also wir brauchen dieselben Bedingungen hier in Europa, die auch unsere Konkurrenz in China, in USA hat. Aber das würde heißen, einfach damit auf diesen Abschottungssubventionszug mit aufzuspringen. Und ich würde das uns nicht empfehlen.
Aber zur Wahrheit gehört doch, Subventionen können wir auch in Deutschland. Nehmen wir mal die Einspeisevergütung. Da ist sicherlich heutzutage die Frage, ist die noch zeitgemäß? Magst mich gerne eines Besseren belehren. Und auf der anderen Seite, wenn man sieht, die Förderung für Elektromobilität wird eingeschränkt beziehungsweise fällt weg und sofort stürzen die Verkaufszahlen ab. Ganz ohne scheint es ja nicht zu gehen.
Also es ist immer so, wenn man eine Subvention wieder rausnimmt, dass dann erstmal natürlich im Markt so eine Unsicherheit besteht, oh ja, jetzt sollten wir vielleicht gerade nicht kaufen, weil was macht eigentlich jetzt die Politik? Wird es bald wieder eine Subvention geben? Und wir fallen jetzt gerade mit dem Kauf unseres Autos in die Zeit, wo es keine gibt. Also immer, wenn man Subventionen wieder zurücknimmt, entsteht eine Unsicherheit. Aber ich bin grundsätzlich nicht für so Möglichkeiten, bestimmte politische Ziele auch durch Anreizmechanismen zu erreichen. Also überhaupt sind Anreize ja viel besser als Verbote zum Beispiel. Und Anreize schafft man eben über sowas wie eine Einspeisevergütung, die ja auch weniger wird und ausläuft, oder eine Förderung. Also ich habe auch hier eine Wallbox, die gefördert wurde. Da muss man natürlich auch aufpassen, welche gesellschaftlichen Schichten dann von der Förderung wieder profitieren und welche davon nicht profitieren können. Da muss man wieder auf die Fairness achten. Aber grundsätzlich ist so ein bisschen das Ganze ankurbeln, vor allem Verbrauch und Konsumentenverhalten ankurbeln, durch Anreizsysteme schon eine gute Sache, würde ich sagen.
Ihr habt jetzt gerade natürlich die richtig großen Player angesprochen, also Europa, USA und China. Mich würde noch interessieren, wenn wir beim globalen Blick bleiben zum Abschluss. Es gibt natürlich auch kleinere Länder, für die das auch eine große finanzielle Herausforderung ist, diese Mittel für die Energiewende aufzubringen. Was würdest du sagen, Anna, wie können diese Länder die Energiewende umsetzen, beziehungsweise sind die vielleicht manchmal auch noch mal einfach anders drauf? Können wir von denen vielleicht sogar was lernen, wenn wir nicht nur auf die Großen gucken, sondern eben auch auf die anderen?
Auf jeden Fall haben wir in der Vergangenheit seit den Pariser Klimaabkommen ja schon ziemlich viel Geld in die Hand genommen, um Länder zu unterstützen, die Technologien, die wir schon nutzen, die Energieeffizienz, die wir schon kennen, bei sich auch einzusetzen. Also da gibt's einen großen Topf und über den wurde ich auch finanziert, zum Beispiel, indem ich da in China, Indonesien, Indien, Tunesien solche Reformprojekte auch begleitet habe. Das heißt, wir haben schon investiert in den, wir nennen das Kapazitätsaufbau in Ländern, die jetzt teilweise noch nicht so weit sind oder waren. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll. Also Austausch von Wissen ist immer gut. Und ja, da zu unterstützen, finde ich total wichtig. Ja, dann gibt's auch schon Länder, an die man vielleicht gar nicht so denkt. Albanien hat schon 100% erneuerbare Energien, hauptsächlich Wasserkraft. Paraguay auch. Also Länder, an die man jetzt nicht so als erstes denkt. von denen wir uns aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel abgucken können, weil sie einfach auch geografisch ganz andere Bedingungen haben. Es wird auf jeden Fall viel auch wirklich in solchen internationalen Foren voneinander gelernt. Also das ist schon so.
Das können wir doch auch noch mal als fast Schlusswort, als gutes Wort festhalten. Die Kooperation in Europa, ich glaube, die haben wir sehr gut rausgestellt heute und auch was da an den unterschiedlichen Stellen passiert und ja auch genau das, da auch mal den Blick zu weiten und auf Länder zu gucken, wie Paraguay hast du angesprochen, Albanien, ich glaube auch Uruguay ist auch ganz vorne mit dabei, sicherlich sehr, sehr anders, aber da auch nochmal den Blick zu weiten. Zum Schluss, das weißt du auch, wenn du in den Podcast gehört hast, Anna, fragen wir immer gerne unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen nach diesen ganzen interessanten Einblicken heute mit dir auch sehr international nochmal, wie sieht denn eigentlich deine Vision aus? Also deine Vision von der Energiewende, wie sieht die zukünftige Energiewelt aus, Anna? Wenn du dir das wünschen dürftest, visionär.
Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall diese starke Vernetzung. Was ich noch gar nicht gesagt habe, ist es natürlich auch gerade in sonnenreichen Regionen der Welt noch ganz viel Potenzial ist. Und auch wenn wir an Wasserstoff denken, also ich hatte noch gar nicht über Wasserstoff gesprochen, jetzt sind wir schon am Ende.
Oh nein.
Also da ist natürlich Deutschland auch in der Forschung ziemlich gut mit dabei. Wasserstoff wird super wichtig, ist aber auch extrem energieintensiv in der Gewinnung. Das heißt, wir brauchen richtig viel erneuerbare Energien, Erzeugung, um an ein bisschen Wasserstoff zu kommen. Und da ist es total sinnvoll, auch diese Regionen, die richtig gute Sonneneinstrahlung haben, als Partner zu gewinnen, zu nutzen. So, das wollte ich unbedingt noch sagen, aber auf deine Frage zu antworten, meine Vision genau ist, dass wir alle an einem Strang ziehen, global, dass wir aber auch als einzelnes Land, vielleicht sogar als Kommune, nicht sagen, ach, ich bin ja nur Kommune Mettmann, da lohnt es sich ja gar nicht, irgendeinen Vorstoß zu machen, doch jeder Vorstoß lohnt sich. Es gibt tolle Mechanismen voneinander zu lernen und es können auch italienische Kommunen von Kommune Mettmann was lernen und andersrum. Also ganz viel voneinander lernen und meine persönliche Vision ist, dass wir auch irgendwann wieder mit gutem Gewissen fliegen können, weil ich so gerne eigentlich fliege und in der Welt unterwegs bin. Und das eigentlich mein größtes persönliches Ding ist, wie kommen wir dahin, dass das mal wieder vertretbarer wird. Aber auch da bin ich optimistisch, noch lange zu leben, sodass ich das irgendwann dann auch noch mitbekomme, dass man wieder mit gutem Gewissen fliegen kann.
Es entwickelt sich ja alles exponentiell und du hast ja die Technik schon angesprochen vorhin, was sich in den 15 Jahren getan hat. Also können wir da ja Hoffnung haben, dass sich viel Spannendes und Gutes da auch tun wird.
Genau.
Danke dir, Anna. Vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, du hast gut aufgezeigt, dass vieles auch einfach herausfordernd ist und es nicht so einfache Antworten gibt. Aber vielen, vielen Dank für alles, was du heute mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne. Und es ist hart, aber ich glaube, wir können alle auf eine bessere Zukunft hinsteuern, gemeinsam.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite, Anna.
Tschüss.
Ja, live. Ein spannendes Gespräch heute wieder mit Anna. Was hast du denn mitgenommen aus all diesen interessanten Einblicken und Punkten?
Ich fand es sehr, sehr spannend, wie Anna sehr klar skizziert hat, welche unterschiedlichen Akteure es bei der Energiewende gibt, und wer was machen muss, damit es erfolgreich wird am Ende. Sie hat über die Rolle der Thinktanks gesprochen beispielsweise, dass es nicht ausreicht, wissenschaftliche Erkenntnisse zu teilen, sondern dass wir da ein Knowledge-Action-Gap haben. Sie hat über die Rolle der Endkunden natürlich gesprochen, über die Rolle der Wirtschaft und auch sehr eindringlich die Verantwortung der Politik dargelegt. Unter anderem mit der Aussage, dass es die Politik den Menschen erleichtern muss, sich nachhaltig zu verhalten. Und dieser Satz klingt bei mir nach. Und mit dem Schmunzeln musste ich dann auch ihre Vision hinnehmen, dass die Energiewende dann ein Erfolg ist, wenn sie wieder guten Gewissens fliegen kann. Wie sieht's bei dir aus, Rona? Was nimmst du mit?
Ja, bei mir ist vor allen Dingen der Eingangssatz hart, aber fair hängen geblieben. Denn das stimmt natürlich, die Energiewende ist herausfordernd, nicht immer einfach und manchmal fällt auch wirklich hart. Aber wir müssen eben schauen, wie wir sie fair für alle gestalten können, um eben auch alle davon zu profitieren und zu partizipieren. Und da fand ich auch spannend, auf Europa zu gucken, mal ganz dezidiert auf die unterschiedlichen Länder und wieder zu denken, was für ein toller, spannender Staatenverbund. Und eben auch mit so unterschiedlichen Stärken und hoffentlich schaffen wir es in Zukunft, uns gegenseitig zu unterstützen, unsere Stärken eben auch entsprechend zu nutzen und gemeinsam dann dieses Transformationsprojekt voranzutreiben. Viele spannende Einblicke. Hoffentlich hattet ihr beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir bei diesem Gespräch. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören, freuen uns, dass ihr dabei wart und ihr findet wie immer Infos zum Podcast unter www.eon.com. All die wichtigen Links auch in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt den Podcast gerne weiter. Und wenn es Aspekte der Energiewende gibt, die euch interessieren, dann freuen wir uns immer, wenn ihr eine Mail schreibt an socialmedia@eon.com. Damit bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.